Herzlich willkommen zu Studieren mit Gehalt, dem Podcast der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Mein Name ist Katrin, ich arbeite im Online-Marketing der Hochschule und ich bin privat auf so einigen Social-Media-Plattformen unterwegs. Und da wird mir natürlich auch regelmäßig so Content aus der Fitness- und Gesundheitsbranche ausgespielt, unter anderem auch zum Thema Krafttraining. Und da fällt immer nochmal der Begriff Trainingsreiz. Mein Kollege Patrick Berndt, der hat sich damit ziemlich intensiv beschäftigt und deswegen freue ich mich sehr, dass ich ihm dazu heute ein bisschen Löcher in den Bauch fragen kann. Denn ich finde das, was ich da zum Thema Trainingsreiz höre, manchmal so ein bisschen verwirrend und die Aussagen stehen sich immer so ein bisschen gegenüber. Der eine sagt A, der andere sagt B. Ich habe keine Ahnung, was jetzt richtig ist. Deswegen, hi Patrick, schön, dass du da bist.
Hi Katrin.
Patrick, bevor es losgeht, stell dich doch einmal kurz vor und erzähl unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wer du bist, was du machst und wie es dazu kam, dass du dich mit dem Trainingsreiz ein bisschen intensiver beschäftigt hast als ich jetzt.
Okay, also ich bin Patrick Berndt, den Namen hast du ja schon gesagt. Ich habe Sportwissenschaften studiert an der Universität des Saarlandes, habe jetzt vor kurzem an der RPTU Kaiserslautern meine Promotion abgeschlossen, auch genau in diesem Bereich, also Trainingswissenschaft mit besonderem Bezug zu Krafttrainingssteuerung. Und arbeite seit 2017 hier an der DHFBG im Fachbereich Trainings- und Bewegungswissenschaft. Und da gehört es mehr oder weniger eigentlich zu meinen tagtäglichen Aufgaben, mich mit dem Trainingsreiz zu befassen, was auch immer hinter diesem Begriff stecken möge.
Das kannst du jetzt gerne auch nochmal, also für mich und auch für alle anderen, erklären.
Sehr gern. Mir geht es nämlich genauso wie dir. Ich habe auch einen Social-Media-Account, sogar mehrere. Und auch dort werde ich natürlich konfrontiert mit dem Trainingsreiz und was man im Training tun sollte, damit der Trainingsreiz, in Anführungszeichen, besser gesetzt wird. Und da stelle ich mir immer die Frage, ja, was versteht ihr denn überhaupt unter dem Trainingsreiz? Denn, naja, dass ein Reiz zu einer Anpassungsreaktion im Körper führt, setzt voraus, dass dieser Reiz spezifisch zu der Anpassungsreaktion gesetzt wird, die auch erzeugt werden soll. Also ein Anpassungsreiz, Trainingsreiz, wenn man so möchte, für ein Maximalkrafttraining muss anders aussehen wie einer für ein Muskelaufbautraining oder für ein Ausdauertraining.
Soweit komme ich noch mit. Jetzt ist es aber so, dass dann manchmal jemand irgendwie sagt, ja, du musst dann zum Beispiel beim Squatten deine Füße parallel stellen, damit der Trainingsreiz richtig gesetzt ist. Und ich zum Beispiel mache meine Squats immer eher mit so ein bisschen leicht nach außen gestellten Füßen. Was genau hat das jetzt mit dem Trainingsreiz zu tun? Weil für mich ist es eigentlich nur die Muskelgruppe, die ich beanspruche, oder?
Es ist absolut richtig. Also okay. Mal abgesehen davon, dass es für die meisten Personen aus biomechanischer Sicht keinen Sinn macht, die Füße parallel zu stellen, würde das wahrscheinlich nur in einer gewissen Form eben die Bewegungsausführung und damit die Aktivierung der beteiligten Muskeln beeinflussen. Aber ja, ob das jetzt tatsächlich was mit dem Trainingsreiz zu tun hat? Naja, die Frage stellt sich eher, wenn man betrachtet, was man eigentlich mit dieser Übung bezwecken will.
Okay, soweit verstehe ich dich oder verstehen wir uns dann auch. Wir können mit dem Trainingsreiz eine sportmotorische Anpassung erreichen. Jetzt hast du eben auch schon gesagt, dass der Trainingsreiz für ein Kraftausdauertraining anders aussieht wie für ein Muskelaufbautraining. Bin ich jetzt richtig in der Wortwiederholung?
Okay. Ja.
Welchen Reiz setze ich denn dann wie? Wie unterscheiden sich diese Reize?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil in der Praxis macht das Dinge ein bisschen, naja, weniger gut nachvollziehbar, gerade für Personen, die vielleicht nicht unbedingt Sportwissenschaft studiert haben. Denn bei den sportmotorischen Anpassungen, also alles, was mit bestimmten Leistungen zu tun hat, ist das relativ simpel. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Maximalkraft steigern möchte, also wenn ich darin besser werden möchte, schwere Sachen hochzuheben, dann muss ich im Training idealerweise schwere Sachen hochheben. Und wenn ich meine Schnellkraft verbessern möchte, dann muss ich halt eben Dinge schnell hochheben. Und wenn ich meine Kraftausdauer verbessern möchte, dann muss ich Dinge lange hochheben oder sehr oft hintereinander. Ja, also aus der Sicht macht die Spezifität von Anpassungsprozessen sehr, sehr viel Sinn. Wenn man das Ganze jetzt aber mal weg von der sportmotorischen Ebene auf der morphologischen Ebene betrachtet, also wenn es um Muskelwachstum, Muskelmasse geht, na, dann stellt man sich die Frage, ja, wie sieht denn da der spezifische Anpassungsreiz aus? Und das ist, glaube ich, relativ interessant für alle, die Krafttraining betreiben, um ihre Muskelmasse aufzubauen.
Und wie sieht der aus?
Auch eine sehr gute Frage. Na, letzten Endes geht es beim Muskelwachstum eigentlich nur darum, dass man durch Krafttraining eine Situation erzeugt, in der alle Fasern der Zielmuskulatur unter mechanischer Spannung stehen. Also der Kernreiz ist eigentlich mechanische Spannung auf jeder Muskelfaser des Zielmuskels.
Und wie erreiche ich diese Spannung jetzt am besten? Weil ich kann ja für beispielsweise meine Arme oder jetzt auch eben nochmal bei dem Beispiel mit dem Squat für meine Beinmuskulatur ganz unterschiedliche Übungen ausführen. Haben die alle den gleichen Reiz oder ist es irgendwie anders? Was genau macht da den Unterschied?
Ja, auch eine spannende Frage, die man ein bisschen differenziert betrachten muss. Ich versuche es relativ simpel zu halten. Grundsätzlich ist es so, dass deine Muskulatur nicht erkennt, welche Übung gerade ausgeführt wird. Letztlich ist es durch die Auswahl der Übung eigentlich nur möglich zu steuern, welche Muskelgruppe als erstes ermüdet oder halt eben den Hauptteil der Last tragen muss. Ja, so wäre man zum Beispiel bei einer Kniebeuge mit einer Langhantel, bei der man sich weiter vorneigt oder das Gesäß weiter nach hinten rausschiebt, eher beim Gesäßmuskel. Und wenn man eben mit dem Oberkörper relativ aufrecht bleibt und die Knie nach vorne schiebt, wäre es eher der Quadrizeps. Ja, das sind biomechanische Unterschiede, über die man das Ganze ein bisschen steuern kann. Aber letzten Endes, auch da, es gilt nur, dass am Ende des Trainingssatzes möglichst alle Fasern des Zielmuskels unter mechanischer Spannung stehen. Und welche Fasern bzw. welche Muskeln da am meisten abbekommen, steuert man über eine spezifische Übungsauswahl.
Okay, jetzt kann ich, wenn ich jetzt Krafttraining mache, das ja selbst spezifisch steuern, weil ich weiß ja, ich gehe an eine bestimmte Maschine oder ich mache eine bestimmte Übung, um einen bestimmten Muskel zu erreichen. Aber wenn jetzt Leute zum Beispiel, ich sag mal, Tennis spielen oder irgendeinen Sport machen, der halt eben auf einer schnelleren Kraftausübung sozusagen basiert, also kann ja auch zum Beispiel Boxen oder sowas sein. Wie läuft das denn da? Das ist ja dann ganz unbewusst. Und können die da irgendwie entgegensteuern, dass unbewusst vielleicht irgendwas mehr oder weniger ausgeprägt wird?
Ja, durch spezifisches Krafttraining.
Drehen uns im Kreis.
Genau, wir drehen uns im Kreis. Also ganz grundsätzlich ist es so, dass zum Beispiel Spielsportarten oder andere Sportarten, die halt eben nicht auf diese ganz gezielte Spannungsentwicklung auf einem bestimmten Muskel ausgelegt sind, natürlich nicht so gut für Muskelwachstum geeignet sind wie Krafttraining. Ganz grundsätzlich ist es aber auch ganz spannend, weil du das schon mit dem Tempo angesprochen hast, dass da die Bewegungsgeschwindigkeit auch im Krafttraining eine Rolle spielt. Und da unterscheidet man zum Beispiel vom Schnellkrafttraining zum Muskelaufbautraining, dass ja beim Schnellkrafttraining, wie der Name schon sagt, Bewegungen möglichst explosiv ausgeführt werden sollen und im Hypertrophietraining doch eher kontrolliertere Bewegungen üblich sind. Ist dir das auch schon mal aufgefallen?
Ja, auf jeden Fall.
Und das Ganze hat einen Hintergrund, weshalb sich das auch über die Jahre traditionell so eingebürgert hat, dass man im Krafttraining zum Aufbau von Muskelmasse sich eben nicht maximal schnell bewegt. Und dann gibt es immer wieder Fragen, die da aufkommen, die sagen, ja, aber es gibt doch Studien, die sagen, wenn man sich schneller bewegt, ist die Muskelaktivierung höher. Und das bedeutet doch, dass auch mehr Muskelfasern rekrutiert werden. Und wenn das Ziel doch ist, möglichst viele Muskelfasern zu rekrutieren und diese unter Spannung zu setzen, dann muss das doch auch für ein Muskelwachstum eigentlich besser sein. Die Überlegung ist auch absolut nachvollziehbar. Allerdings ist es so, dass die Anzahl an Fasern, die rekrutiert wird, nicht gleichzusetzen ist mit der Höhe an Kraft oder an Spannung, die auf der einzelnen Faser wirkt. Und da hat man halt eben rausgefunden, dass wenn man sich langsamer, kontrollierter bewegt und das möglichst lange macht, also bis ja zu einem bestimmten Punkt der Annäherung an das Muskelversagen, also sehr stark ermüdet, da sind nämlich auch alle Fasern des Zielmuskels tatsächlich rekrutiert und die Spannung, die da wirkt, die mechanische Spannung auf jeder einzelnen Faser ist aber deutlich größer, als wenn ich mich explosiv bewege. Und deshalb sind zum Beispiel explosive Bewegungen wie Sprünge auf einen Kasten nicht gut dazu geeignet, Muskeln aufzubauen, aber kontrollierte Kniebeugen hingegen schon.
Ja, jetzt habe ich dazu direkt eine Frage, denn wenn ich zum Beispiel jetzt auf diesen Kasten springe, ich war eine Zeit lang mal in so einem Kurs im Fitnessstudio, da habe ich auch eben genau solche Übungen super viel gemacht und da hieß es immer, das geht jetzt in die Tiefenmuskulatur. Was ist denn da dran? Ändert das irgendwas von außen nochmal oder?
Ja, ich will da auch niemandem auf die Füße treten, aber ja, wenn es um die Tiefenmuskulatur geht, da sind das meistens irgendwelche Aussagen, die da getroffen werden, nur damit man gerade noch was Sinnvolles zu dieser Übung gesagt hat. Ist auch im Bereich des Core-Trainings oder des in Anführungszeichen Stabi-Trainings so ein Modewort, Tiefenmuskulatur, was da immer wieder benutzt wird. Und letzten Endes ist eine gute Core-Stabilität, also Stabilität per se, die Fähigkeit, ungewünschte Bewegungen bei externer Krafteinwirkung zu widerstehen. Und dazu muss man eigentlich nur imstande sein, über die Rumpfmuskulatur selbst große Kräfte zu erzeugen. Weil wer große Kräfte selbst erzeugen kann, kann auch großen Kräften von extern gut widerstehen. Weil letzten Endes greift auch da das dritte Newtonsche Axiom, Aktio gleich Reaktio. Wenn sich die Kräfte aufheben, bewegt sich nichts. Und das ist das Ziel von Stabi-Training, wenn ich noch richtig informiert bin.
Und das ist auch das, was ich ja durch kontrollierten Muskelaufbau erreichen kann. Stabilisation, oder?
Unter anderem auch, genau. Denn Muskulatur per se sorgt zwar noch nicht direkt für Kraft, aber es sorgt für ein größeres Kraftpotenzial. Denn je mehr kontraktile Einheiten ich in einem Muskel besitze, desto mehr kontraktile Einheiten können gleichzeitig kontrahieren. Ergo, je mehr gleichzeitig kontrahieren können, desto mehr Kraft kommt am Ende raus.
Ja, jetzt kommen wir noch einmal kurz zu dem zurück, was du eben gesagt hast mit ich trainiere kurz bis vor dem Muskelversagen, bis zur starken Ermüdung. Gibt es da irgendeine pauschale Formel an Anzahl an Wiederholungen oder an körperlichen Anzeichen, dass das jetzt der Fall ist? Weil es ist ja auch immer so ein bisschen Empfinden mit dabei. Also ich zum Beispiel fühle mich vielleicht nach 5-mal der Wiederholung mit dem Gewicht, das du benutzt, schon völlig am Ende. Und bei dir geht das aber noch sehr, sehr viel öfter. Trainierst du das dann auch sozusagen bis zum Umfallen oder wie ist, also, ne, ich hoffe, du verstehst, auf was ich hinaus will.
Ja.
Ja, wie merke ich das denn, selbst wenn ich jetzt nicht einen Trainingsplan habe, an dem steht, hier, mach bitte 3 Sätze, 8 Wiederholungen?
Ja, solche Pauschalvorgaben sind gar nicht so sinnvoll. Das erkläre ich auch gerne kurz. Denn letztlich geht's beim Muskelwachstum, wie ich schon gesagt habe, immer darum, dass alle Fasern unter Spannung gesetzt werden. Wenn ich jetzt aber zu Beginn des Trainingssatzes eine relativ leichte Last nehme, dann müssen logischerweise nicht alle Fasern meines Zielmuskels arbeiten, um diese leichte Last zu bewegen. Und da kommt jetzt die Ermüdung ins Spiel. Denn je öfters ich die hochhebe oder bewältige diese Last, desto stärker ermüden ja diese Fasern, die am Anfang dafür rekrutiert wurden. Und irgendwann sind die eben ermüdet und dann müssen die nächst größeren motorischen Einheiten zugeschaltet werden, damit diese Last weiter hochgehoben werden kann. Und so weiter und so fort. Ja, also je stärker ich ermüde, desto mehr motorische Einheiten werden rekrutiert. Ergo, desto mehr motorische Einheiten stehen unter Spannung. Und je leichter die Last, desto stärker muss ich mich ermüden, damit am Ende alle Fasern des Zielmuskels tatsächlich unter Spannung gestanden haben. Also es ist mehr oder weniger unerheblich, welche Last ich verwende. Ich muss nur dafür sorgen, dass ich mich ausreichend stark ermüde innerhalb dieses Satzes. Und das kann man auch ohne große technologische Hilfsmittel relativ gut erkennen. Nämlich, weil Kraft Masse mal Beschleunigung ist. Das ist was man aus dem Physikunterricht noch kennt. Mhm. Wenn man das Ganze umstellt, dann ist letztlich die Beschleunigung Kraft durch Masse. Und dadurch, dass die Masse sich ja, also die Masse der Hantel, die man gerade bewegt, sich nicht spontan ändert, während man sie hochhebt, kann man beobachten, dass wenn man ermüdet, man ja weniger Kraft erzeugen kann. Also Ermüdung ist die temporäre Reduktion der Kraftleistungsfähigkeit. Was bedeutet? Je stärker ich ermüde, desto stärker sinkt meine erzeugte Kraft. Und über diese umgestellte Formel, ja, Beschleunigung ist Kraft durch Masse, wird dann ersichtlich, dass die Hantel von Wiederholung zu Wiederholung, wenn ich ermüde, weniger stark beschleunigt werden kann. Und das sehen wir als eine Reduktion der Bewegungsgeschwindigkeit. Heißt, ich sehe, ob ich ermüdet bin, wenn die letzte Wiederholung deutlich langsamer ist als die erste in diesem Trainingssatz.
Das ist tatsächlich sehr verständlich. Also macht auch total viel Sinn, weil wenn ich mich mehr anstrengen muss, um die Hantel nochmal hochzubekommen, dann bewege ich mich ja auch langsamer. Mhm. Also muss ich mich ja auch mehr konzentrieren und je mehr ich mich konzentriere, desto langsamer wird in der Regel dann ja auch nochmal meine Bewegung.
Absolut korrekt. Wichtig ist da nur zu sagen, dass es um eine unwillkürliche Reduktion der Bewegungsgeschwindigkeit geht. Also nach der 10. Wiederholung einfach eine langsame zu machen, heißt nicht, dass ich dann ermüdet bin.
Ja, man kann sich auch ein bisschen selbst helfen,
das Training früher zu beenden. Sehr diplomatisch ausgedrückt, korrekt. Also am Ende muss man sich eben doch ein bisschen anstrengen, damit es was hilft.
Ja, dann kommen wir noch mal kurz zum Anfang, dann noch mal zum Trainingsreiz sozusagen zurück. Was würdest du denn den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt sagen, ist tatsächlich dieser Trainingsreiz, den man beim Training setzen sollte, oder gibt es den dann per se überhaupt nicht? Weil wir haben das jetzt am Anfang, dieses Wort quasi benutzt, und sind aber am Ende auf ganz, ganz viele unterschiedliche Faktoren eingegangen, die alle sehr großen Einfluss auf das Training haben. Aber der Begriff Trainingsreiz selbst ist jetzt ja nicht mehr so direkt gefallen.
Guter Punkt. Gut auch, dass wir das nochmal aufgreifen. Also um das klarzustellen, den einen pauschalen Trainingsreiz, den gibt es nicht. Und nach dem, was ich jetzt erläutert habe, kann es den ja auch gar nicht geben. Es gibt für jede Anpassungsreaktion in unserem Körper einen oder vielleicht sogar mehrere spezifische Trainingsreize, die diese Anpassungen auslösen können. Also wenn jemand pauschal immer vom Trainingsreiz spricht, ohne das weiter zu spezifizieren, was er dadurch meint, dann, muss man schon so ein bisschen in Frage stellen, ob derjenige ausreichend qualifiziert ist, um etwas darüber zu sagen. Und für alle Endverbraucher oder Trainierenden, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte, gibt es den Rat, wenn jemand den Begriff Trainingsreiz benutzt, ohne etwas von sich aus dazu zu sagen, frag doch einfach mal nach, was er damit meint.
Ja, vielleicht mache ich das dann beim nächsten Mal auch und nehme mir da das ein oder andere Video vielleicht nicht so zu Herzen, wie ich es bisher gemacht habe. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Patrick, dass du hier warst. Ich hoffe, wir konnten jetzt auch bei dem einen oder anderen von euch Licht ins Dunkle bringen. Mir hat es auf jeden Fall was gebracht. Dann danke euch fürs Zuhören. Danke dir, Patrick, dass du da warst.
Danke auch.
Und dann bis zum nächsten Mal.